Das ist vielleicht so der größte Überraschungsmoment für mich gewesen, zu sagen, hey, mit welcher Klarheit man einfach Dinge auch aussprechen kann und sich selber sicher sein kann. Das hat mir dann auch viel geholfen in meiner Führungsrolle im Pflegedienst, zu sagen, nee, ich weiß, wovon ich rede, also ich habe die Kompetenz. Ja, ich habe einen guten inneren Status entwickeln können durch Hills and Valleys und bin mir meiner sicher geworden dadurch.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills and Valleys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills and Valleys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Herzlich willkommen zur 16. Folge des Hills and Valleys Leadership Podcast. Mein heutiger Gast ist Dörte Schuchert und unsere Geschichte reicht ziemlich weit zurück. Wir haben uns vor über 25 Jahren in Darmstadt kennengelernt, damals noch über ihren Mann Christian, den manche von euch vielleicht aus Folge 12 noch im Ohr haben. Daraus ist eine lange Freundschaft geworden und 2023/24 hat Dörte im Team Gelb dann selbst am Hills and Valleys Training teilgenommen. Dörte lebt mit ihrer Familie nach wie vor in Darmstadt, ist Mutter von zwei Teenagern und führt beruflich den Pflegedienst Hessen Süd als Geschäftsführerin. Ein Familienunternehmen, das ihr Vater Norbert Janssen Mitte der 90er Jahre aufgebaut hat. Dörte ist 2013 ins Unternehmen eingestiegen, hat 2015 Prokure erhalten und ist seit 2019 als Geschäftsführerin dabei. Wenn sie nicht arbeitet, ist sie gerne unterwegs und entdeckt neue Orte. Dänemark steht dabei jedes Jahr fest auf ihrem Plan. Heute geht es im Schwerpunkt genau um dieses Thema Unternehmensnachfolge, mit dem sich Dörte richtig intensiv beschäftigt hat, denn es war auch ihr Praxisprojekt bei Hills and Valleys. Was bedeutet es, einen Familienbetrieb zu übernehmen? Als Tochter, als Frau in eine Führungsrolle hineinzuwachsen, ein Lebenswerk weiterzutragen mit allem, was dieser Übergang an Veränderung mit sich bringt. Dazu wollen wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Und damit, liebe Dörte, ganz herzlich willkommen zum Interview. Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie bin ich heute in den Tag gestartet? Ganz gemütlich tatsächlich, vor dem Wecker klingeln, das finde ich immer ganz toll, wenn ich nicht so aus dem Schlaf gerissen werde. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit für mich noch, habe meine morgendliche stille Zeit genossen, im Moment auf meiner Terrasse, weil ich aufgrund der Temperaturen, die gerade draußen herrschen, das sehr genieße, nochmal morgens draußen sein zu können. Und dann habe ich mit Christian gefrühstückt zusammen und dann sind wir beide zur Arbeit gefahren.
Ist das so deine typische Morgenroutine, dass ihr in Ruhe Zeit habt, dass ihr gemeinsam frühstücken könnt, dass noch Zeit auf der Terrasse bleibt?
Es kommt drauf an, wie der Tag startet, wann der Tag startet. Aber dadurch, dass wir jetzt, also unsere Kinder sind fast groß, nicht mehr Teenageralter, sondern ja, der eine ist schon ausgezogen, die andere hat jetzt ist gerade im Abi-Stress. Wir haben Zeit für uns und das genießen wir dann tatsächlich auch, gemeinsam den Tag zu starten.
Gibt es so irgendwie Routinen oder kleine Gewohnheiten, die du so bewusst eingebaut hast, um nicht im Trubel des Pflegedienstalltags unterzugehen?
Also im Alltag ist es schwer, aber morgens tatsächlich das, was ich auch von Hills and Valleys kennengelernt habe, das Miracle Morning, ist so ein Thema, was ich für mich ein bisschen entdeckt habe. Nicht in der Gänze, wie wir es bei Hills and Valleys kennengelernt haben, aber wirklich so dieses Zeit für mich haben, im Tag ankommen. Einfach Gedanken fließen lassen, vielleicht auch mal morgens dann ein Buch lesen. Ja, einfach nochmal aus der realen Welt entfliehen und auftanken.
Auftanken hast du jetzt schon so als Stichwort gesagt. Du hast ja, arbeitest jetzt ja in einer Branche, die viel mit sehr, ich nenne es mal, existenziellen Themen zu tun hat. Mit Pflege, mit Alter, mit auch der Endlichkeit. Wie gehst du damit um, dass du damit jeden Tag so in Berührung bist?
Also das passt für mich tatsächlich. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute und gesunde Distanz zu dem Thema, weil ich mit den Menschen, die wir versorgen, übers Telefon kommuniziere. Ich kenne auch ein paar persönlich und privat, aber in der Regel sind wir im Arbeitsverhältnis oder im Dienstleistungsverhältnis unterwegs. Und da kann ich mich ganz gut abgrenzen eigentlich zu unseren Kunden, zu deren Themen, die sie haben, mit denen sie bei uns aufschlagen, dass ich sie aus der Ferne, aber doch empathisch unterstützen kann.
Genau, du bist ja als Geschäftsführerin tätig und nicht als Pflegekraft bei den Patientinnen und Patienten vor Ort. Ja, lass uns da mal ein bisschen reinspringen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen über deinen beruflichen Weg. Wie bist du in den Pflegedienst Hessen-Süd hineingewachsen? Was waren so die Stationen vorher? Wie hat es dich dahin verschlagen?
Ja, ich sag mal so, du hattest es eingangs schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen. Also ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen. Also ich habe die Anfänge in der Garage mitbekommen. Ich habe das, was mein Vater da aufgebaut hat, hautnah live miterlebt, wie er das Unternehmen groß gemacht hat. Und irgendwann hat sich dann die Frage gestellt, wo will ich hin? Und ich hatte in meiner Schulzeit irgendwann mal auch so den Wunsch, in der Mittelstufe noch tatsächlich auch Medizin zu studieren. Das hat sich aber ziemlich schnell zerschlagen, weil ich gemerkt habe, also so Krankheitsthemen sind das eine, aber wenn man diese zum Beispiel Wunden auch versorgen muss oder sowas, das kann ich nicht. Da wird mir ein bisschen anders bei. Das wird dann ein bisschen schwierig, wenn man dann im medizinischen Kontext unterwegs ist. Ist alles auch eine Lernsache, aber damals habe ich mir das einfach nicht vorstellen können. Und dann, was mein zweites Thema ist, was ich so total gerne mag, das ist die rechtliche Seite. Also ich habe Wirtschaftsrecht studiert, habe meinen Bachelor da drin gemacht. Und irgendwann hat mein Vater die Frage gestellt, wer von euch Kindern, ich habe noch einige jüngere Geschwister, wäre denn bereit oder könnte sich denn vorstellen, ins Unternehmen einzusteigen und dieses Unternehmen auch zu übernehmen. Und ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich kann es mir vorstellen, aber Papa, ich habe keine Pflegeausbildung. Und ich kannte es ja von ihm, er als Krankenpfleger gelernter, ja, er wusste genau, wovon die Rede ist. Er wusste genau, was er braucht, was die Menschen brauchen zu Hause in der Häuslichkeit. Er wusste, worauf es ankommt. Also er hat da die Fachlichkeit gehabt und die hatte ich einfach nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Das Unternehmen übernehmen kannst du trotzdem, auch wenn du da fachfremd bist, weil dafür hast du dann deine Mitarbeiter. Das war seine Aussage. Und so bin ich dann schlussendlich im Pflegedienst gelandet, weil ich dann gedacht habe, okay, unter den Umständen kann ich es mir durchaus vorstellen.
Das heißt, du hattest das schon so früh irgendwie vor Augen oder ist das erst im Laufe des Studiums oder erst später entstanden, diese Idee, den Familienbetrieb irgendwann zu übernehmen?
Das ist erst später entstanden. Also während meines Studiums habe ich noch als Werkstudentin in anderen Unternehmen gearbeitet, in einer amerikanischen Firma auf der einen Seite, aber auch in einer Firma, die Rechenzentren betreibt. Also da als Werkstudentin war ich da tätig, dann jeweils in der Rechtsabteilung und habe so meine ersten Berufserfahrungen machen können in dem Bereich neben meinem Studium. Ja, und dann waren diese beiden Werkstudententätigkeiten fertig und dann kam irgendwie ziemlich nahtlos seine Anfrage. Also
wie sieht dann heute so ein typischer Arbeitsalltag oder Arbeitstag bei dir aus? Und ja, vielleicht magst du auch ein bisschen schildern. Was begeistert dich daran, Unternehmerin zu sein?
Dadurch, dass wir ein kleiner Familienbetrieb sind und ein kleines Verwaltungsteam haben, ist mein Arbeitsalltag eigentlich nie gleich. Also wir haben viele Tätigkeiten, die wir oder eigentlich alle Tätigkeiten, die wir selber in-house machen, also sprich zum Beispiel der Klassiker wäre auch Buchhaltung oder Lohnbuchhaltung, läuft bei uns im Büro. Wir haben eine Kollegin, die die Planung macht, dass die Mitarbeiter wissen, zu welchen Kunden sie fahren müssen, welche Leistungen sie erbringen müssen, dass Kunden aufgenommen werden und so weiter. Und das ist alles etwas, was ich alles kann, was ich gelernt habe, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin, dass ich wirklich jeden Bereich kennengelernt habe, was ich aber jetzt heute gar nicht mehr mache. Also im Prinzip das, was ich hauptsächlich mache im Moment oder mittlerweile, ist einfach Gespräche mit Kostenträgern führen, Verhandlungen führen, ja, über Vergütungsvereinbarungen. Jetzt das ganze Thema generalistische Ausbildung in der Pflege, dass ich mit dem Regierungspräsidium darüber in Kontakt bin, was für Daten die brauchen und so. Also im Prinzip so dieses ja, Netzwerken um das Unternehmen herum. Wenn Probleme auftauchen, dass ich da reingehe und versuche, das zu klären im Sinne von uns, dass wir unsere Tätigkeiten weitermachen können, wie wir es gewohnt sind. Also mit unserem Verband darüber sprechen und so weiter, also Lösungen herbeiführen. Neben natürlich, wenn die Mitarbeiter dann zurückkommen von der Runde, das aufzufangen, was sie erlebt haben, da zu gucken, was muss wie organisiert werden. Ja, also es ist sehr vielfältig.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Stellenbeschreibung. Jetzt leitest du ja auch ein Team in einem Beruf, der vielen mehr abverlangt, als einfach nur zu arbeiten, am Fließband vielleicht zu stehen oder so, gerade weil eben auch der Kontakt mit den Menschen vorhanden ist. Was macht für dich gute Führung gerade im Bereich der Pflege aus?
Es braucht eine gewisse Sensibilität, Empathie für den Bereich des anderen, gerade weil ich fachfremd bin, was ich mir alles in der Theorie auch angeeignet habe und auch den einen oder anderen Kunden schon mal selber auch besucht habe, wenn es plötzlich gar nicht mehr anders ging. Und trotzdem irgendwo eine Nähe und Distanz. Das ist ein ganz großes Thema im Gesundheitswesen, in der Pflege sowieso. Also wir gehen ja in die Häuslichkeit von unseren Kunden rein. Wir sind ganz, ganz nah am Menschen und da eine professionelle Distanz zu wahren, ist herausfordernd. Gerade wenn man Menschen über mehrere Jahre begleitet, dabei zusieht, wie sie zu Hause alt werden, sie dabei unterstützt, das ist schon schwer, da dann auch eine professionelle Distanz zu wahren.
Und das ist auch so deine Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass ihr sozusagen diese Kultur auch ein Stück etabliert, nehme ich einfach an, um da einfach auch genügend Freiraum zu schaffen, davor zu schützen, dass jemand vielleicht ausbrennt in dem Bereich.
Ja, da immer im Gespräch zu sein, Grenzen aufzuzeigen, wo es vielleicht auch der ein oder andere nicht unbedingt kann, weil er zu sehr drin ist in der Thematik oder am Kunden, dass er dran ist, dass er sagt, ja, ich kann mich da nicht abgrenzen.
Jetzt brauchst du ja auch einen persönlichen Ausgleich und deswegen will ich dir gerne auch die Frage stellen, so was ist so dein Ausgleich, was macht dir außerhalb der Arbeit Freude? Ich weiß, du reist gerne, entdeckst neue Orte. Woher kommt diese Lust auf das Entdecken?
Ach, ich glaube, das ist tatsächlich schon bei uns bei mir in der Kindheit verankert, weil ja, ich bin in Norddeutschland geboren und die ersten 4 Jahre meines Lebens auch dort aufgewachsen, aber dann sind wir nach Darmstadt gezogen. Aber unsere Großeltern waren immer im Norden. Das heißt, wir sind immer auf der Autobahn auch regelmäßig unterwegs gewesen, um Familie zu besuchen. Nicht nur die Großeltern, auch Tanten und Onkel, also ja, sind alle in Norddeutschland. Wir waren immer in Dänemark in der Kindheit schon. So dass ich das tatsächlich für mich und meine Familie auch adaptiert habe und einfach als Christian dann in mein Leben gekommen ist, er musste halt mit und auch die Kinder sagen mittlerweile, also ein Jahr Urlaub ohne Dänemark, das geht gar nicht, also mindestens einmal müssen wir dahin, weil das ist irgendwie auch so nach Hause kommen. Da entdecken wir zwar nicht unbedingt neue Orte, aber da geht's uns gut, das ist Wohlfühlen. Und auch so bin ich dann halt gerne unterwegs und entdecke neue Orte, vorzugsweise am Wasser, dass ich einfach da Zeit habe, am Wasser die Seele baumeln zu lassen, durchzuatmen und einfach sein kann, mich entspannen kann.
Warum gerade Dänemark? Was zieht euch da außer der elterlichen Prägung jedes Jahr wieder hin?
Das Wetter. Ich weiß, einige sagen, Dänemark ist einfach, es ist der Norden, es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist, ja. Aber da passt das Sprichwort tatsächlich, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also wenn man das weiß, dann kann man sich darauf einstellen und ich liebe es einfach oder wir lieben es einfach, den Wind zu spüren und uns so richtig auch mal durchpusten zu lassen an der Nordsee. Direkt das raue Klima, das Salzige, das Möwengeschrei, das gefällt uns ganz gut.
Klingt nach einer perfekten Mischung. Jetzt hast du ja 2 nicht mehr ganz Teenager zu Hause. Wie verändert sich euer Familienleben gerade? Was ist da gerade los?
Ja, das ist gerade spannend. Also unser Sohn ist letztes Jahr nach seinem Realschulabschluss ausgezogen, also nicht weit weg, 10 Minuten von uns, in eine WG gezogen, macht eine Ausbildung, ist auch noch 2-mal die Woche zu Hause, aber auch nur 2-mal die Woche. Und das ist, da haben wir schon gemerkt oder da habe ich auch gemerkt, da ändert sich die Kommunikation, da ändert sich die Zeit, die wir miteinander verbringen, ist einfach eine tolle Qualitätszeit geworden, wo man sich früher vielleicht, gerade wenn man Teenager-Kinder hat, einfach nur noch irgendwann angenervt hat. Ist es jetzt mittlerweile so, also wir freuen uns auf die Zeit zusammen. Er kommt auch gerne noch mit uns in Urlaub, also das auch das ist noch, gehört noch dazu. Ja, und wir telefonieren auch regelmäßig. Also wenn er auf dem Weg zur Arbeit ist, dass er mich dann zum Beispiel anruft, weil wir gegenseitig im Prinzip, wir laufen oder ich fahre, er läuft aneinander vorbei auf dem Weg zur Arbeit und dann sagt er immer, ich habe dich gesehen. So, und dann telefonieren wir die restlichen Minuten, die er noch auf dem Weg zur Arbeit ist und ja, wünschen uns einen schönen Tag. Also das habe ich sehr schätzen gelernt.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills & Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Jetzt hast du ja neben eurer Kernfamilie auch noch eine weitere größere Familie mit einigen Geschwistern und du sagtest ja schon auch Tanten und Onkels und Co. Welche Rolle spielen Beziehungen, Freundschaften, Familie für dich so, gerade wenn du auch viel für andere da bist im beruflichen Kontext? Ist das so dein sicherer Hafen auch, den dir deine Familie bietet?
Auf jeden Fall. Also Familie hat einen sehr hohen Stellenwert für mich, dass ich sage, wenn jemand mich braucht von der Familie, bin ich da. Aber das machen wir alle tatsächlich, egal wo wir verstreut sind auf der Welt auch. Das ist tatsächlich so unseres, wo wir haben regelmäßig Kontakt miteinander, wir FaceTime miteinander. Also wir wissen, glaube ich, ziemlich genau voneinander Bescheid. Nicht immer ganz in der Tiefe, aber wie es einem so geht und haben regelmäßig auch unsere Treffen, dass wir uns face-to-face sehen und einfach gemeinsam Zeit verbringen. Und ist uns wichtig.
Sehr schön. Bevor wir gleich tiefer in unseren geplanten fachlichen Schwerpunkt einsteigen, würde ich gerne noch so ein bisschen die Brücke schlagen zu Hills and Valleys. Wir sprechen ja oft so von den Bergen und den Tälern, die uns als Leiterinnen und Leiter prägen, von Momenten der Klarheit und auch von Phasen, wo vieles unklar ist irgendwie. Jetzt hast du ja selber 2023, 2024 am Training bei Hills and Valleys teilgenommen, gerade auch in einer Zeit, wo Christian schon Teil unseres Leitungsteams war. Also sicherlich auch eine spannende Konstellation, die ich gerne mal mit dir so ein bisschen beleuchten möchte, aber vielleicht auch so generell die Frage, wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, mitzumachen? Hat Christian so sehr gedrängt oder hast du selber gesagt, da muss ich unbedingt hin? Wie ist das entstanden?
Also Christian hat nicht gedrängt, du warst es. Christian hat es auch gesagt, hatte es mir empfohlen, gerade auch im Hinblick auf natürlich den Pflegedienst und was da auf mich zukommen wird und so, und sagte, das wäre ganz gut, wenn ich einmal Hills and Valleys mitmache. Einfach für mich selber zu entwickeln und Klarheit zu gewinnen auch. Ja, und damit hat er es sein lassen und dann hatten wir beide Kontakt. Und dann hattest du mich ja zu dem einen Interessententreffen eingeladen und wo du sagtest, du könntest dir vorstellen, dass ich dazu passe in die Gruppe. Das war das Team vorher, das Team Türkis, wo du ja dann aber auch, oder wo wir im Nachgang zu dem Interessententreffen gesagt hatten, eigentlich passt es wahrscheinlich nicht, weil die Zielgruppe eine andere ist. Und ja, und dann bin ich halt ein Jahr später eingestiegen.
Jährlich grüßte das Murmeltier. Wir haben durchaus das ein oder andere Gespräch mal geführt, irgendwie, ob es gerade so matcht oder nicht. Ich glaube, Lust hattest du durchaus. Aber weiß ich, du brauchst für manche Entscheidungen etwas länger. Die dürfen erst ein bisschen reifen.
Ja.
Ja, das war ja auch mit dem Interview, mit meiner Anfrage so, dass du mich ein bisschen hast zappeln lassen. Und zum anderen ist es ja auch so, dass wir schauen, okay, in welcher Lebensphase, in welcher Konstellation auch, ich sag mal, in Kombination mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich für das Jahr angemeldet haben, macht es dann eben auch am meisten Sinn. Jetzt, ja, war das ja eine besondere Zeit, gerade weil Christian auch Teil des Leitungsteams war und auch bei den Wochenenden mit dabei war. Er hatte das Training schon selber absolviert. Wie hast du die Zeit erlebt, gerade in dieser besonderen Konstellation?
Also wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, als ich mich dann entschieden hatte, bei Hills and Valleys mitzumachen. Und Christian hat ganz klar auch formuliert, er geht in die zweite Reihe, damit ich den sicheren Raum habe, dass ich lernen kann, dass ich wachsen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und er braucht einfach von mir einen Hinweis. So, und dann war es so, dass wir die ersten Wochenenden, war er ja auch noch sehr präsent. Zwischendurch war er dann nicht da. Und dann, genau, und dann ist er wieder dazu gekommen. Und ich habe das als sehr bereichernd auch empfunden. Also am Anfang habe ich sehr darauf geachtet, dass in irgendwelchen Teamarbeiten oder in Gesprächen oder sowas, dass ich auf keinen Fall bei ihm irgendwie in der Nähe bin, wirklich um meinen sicheren Raum zu haben. Und das hat sich dann aber gewandelt. Und das war dann irgendwann, wo ich gesagt habe, nee, es gehört einfach dazu. Also es ist ja, er hat die gleiche Berechtigung, bei Hills and Valleys zu sein wie ich als Teilnehmerin, weil er im Leitungskreis ist und natürlich hat er da seine Aufgaben. Und da konnte ich mich dann auch frei davon machen, zu sagen, hey, er ist nicht hier als mein Ehemann, um mich zu beobachten, sondern er ist hier in seiner Rolle, in seiner Leitungsrolle oder in seiner Rolle als Orga-Fee, wie er ja dann auch mal unterwegs war. Und das hat nichts mit mir zu tun. Und das schmälert mich nicht in meiner Entwicklung oder schmälert mich nicht in meinem sicheren Raum, den ich dann an dem Wochenende habe.
Du hast gerade gesagt, es hat sich ja so ein bisschen auch der Blick darauf vielleicht geändert. Hat sich durch das Training auch generell etwas zwischen Christian und dir verändert? Konntet ihr da was wahrnehmen?
Ja, also wir haben auf jeden Fall auch eine andere Basis für unsere Beziehung gefunden. Wir haben eine andere Sprache für unsere Beziehung gefunden auch, weil wir es halt beide durchlaufen haben und auch so konnte man dann, das ist jetzt der Veränderungsprozess oder das ist die Stufe vom Veränderungsprozess oder in dem Handlungsfeld bewegen wir uns jetzt gerade oder auch einfach mal zu sagen, hey, ich spüre hier eine Spannung. Das sind so alles so Kleinigkeiten, die man dann so mitgenommen hat, in die Beziehung rein oder auch eine etwas klarere Kommunikation.
Mhm. Ja, wir haben das bei manchen Paaren erlebt. Es waren ja auch einige, die auch parallel gemeinsam trainiert haben, auch als Ehepaare. Bei euch war es jetzt zusammen mit ein bisschen Zeitverzögerung nacheinander. Ja, und in beiden Fällen gehen wir da recht behutsam mit um. Wir versuchen dafür wirklich einen geschützten Rahmen zu schaffen, dass sowohl jede Person selber für sich Entwicklungsschritte machen kann, aber selbstverständlich auch die Paare dann insgesamt dadurch hoffentlich besser zusammenwachsen. Insofern ist es ja natürlich auch nochmal schön zu hören, dass es bei euch an der Stelle auch gelungen ist. Was hat dich generell im Training am meisten überrascht? Vielleicht auch über dich selbst?
Also da würde mir jetzt spontan vom Training her nicht so allzu viel einfallen tatsächlich. Dadurch, dass ich ja durch Christian schon eine Idee hatte und ihn begleitet habe und so ein bisschen mitbekommen habe, wie das Training abläuft und was für Themen wir hatten oder wir bekommen werden, gerade auch, weil Christian ja Corona-bedingt auch das ein bisschen online gemacht hat und so. Also war das bei uns zu Hause präsenter, würde ich da nicht von Überraschung sprechen. Ich habe neue Tools für mich entdeckt, ich habe neue Sachen für mich entdeckt, ich habe mich selbst entdeckt, also so diese Selbstentwicklung von mir selbst, das ist vielleicht so der größte Überraschungsmoment für mich gewesen, zu sagen, hey, mit welcher Klarheit man einfach Dinge auch aussprechen kann und sich selber sicher sein kann. Das hat mir dann auch viel geholfen in meiner Führungsrolle im Pflegedienst zu sagen, nee, ich weiß, wovon ich rede. Also ich habe die Kompetenz. Ja, ich habe einen guten inneren Status entwickeln können durch Hills and Valleys und bin mir meiner sicher geworden dadurch.
Spannend. Jetzt erinnere ich mich dran, gerade auch so unsere ersten Gespräche zu Hills and Valleys. Es ist ja ein christliches Leadership-Training. Du sagtest damals immer, ja, für mich wäre es vor allem reizvoll aufgrund meiner beruflichen Herausforderungen und Situation. Wie geht's dir mit diesem oder ging es dir damals auch mit diesem Spannungsfeld Glaube, christliches Projekt, aber vielleicht auch beruflicher Kontext? Wie hast du das für dich aufgelöst?
Ich habe das gar nicht als Spannungsfeld empfunden tatsächlich. Also ich finde es gut, dass es ein christliches Leadership-Training ist, dass man auch immer mal wieder gucken kann oder einen Blick in die Bibel bekommt und zu sagen, hey, damals war es auch schon mal so. Ja, also man kann das durchaus auch aus der Bibel rauslesen. Zum Beispiel die Handlungsfelder oder sowas. Also, dass es da ja auch Möglichkeiten gibt, die in der Bibel wiederzufinden. Ansonsten bin ich in einer christlichen Familie groß geworden. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden. Das Unternehmen hat christliche Werte. Natürlich, wenn die Eltern auch Christen sind, dann schwappt das auch ins Unternehmen rein. Ja, ich habe meinen Fokus während meiner Hills and Valleys Zeit nicht auf einen Gemeindekontext gelegt, weil ich in dem Moment nicht in der Gemeinde in der Position unterwegs war, wo ich sage, ja, dafür kann ich es anwenden. Aber das eine hat das andere nicht ausgeschlossen und ich habe da für mich kein Spannungsfeld gehabt.
Super. Weil das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Also manche fragen eben, ja, ich bin gar kein Gemeindeleiter, darf ich überhaupt mitmachen oder so, ja? Und es geht gar nicht so sehr um eine ehrenamtliche oder eine gemeindliche Rolle, die man jetzt speziell einnehmen muss, auch für Christen, die im beruflichen Kontext Leadership-Verantwortung oder Führungsverantwortung haben. Die sind da gefragt. Aber es ist eben schon auch ein christliches Projekt, muss man eben auch so sagen. Es wird gebetet, gesungen. Es gibt entsprechende, ja, vielleicht auch biblische Bezüge so und davor soll man sich dann auch nicht schrecken, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das heißt also, da ist für uns eben schon auch wichtig, dass wir damit deutlich und klar an der Stelle umgehen. Jetzt haben wir ja schon einiges über deinen Weg gehört und sind damit eigentlich auch schon mitten in unserem fachlichen Schwerpunkt in der Unternehmensnachfolge. Wenn du magst, lass uns da gerne so ein bisschen reinspringen. Du hast ja diesen Übergang nicht nur selbst durchlebt, sondern auch bei Hills and Valleys als Praxisprojekt nochmal intensiv durchdacht. Ich glaube, es war recht offensichtlich, dass du dich im Rahmen von Hills and Valleys um diese Art von Praxisprojekt auch kümmern möchtest. Ich glaube, das stand schon relativ früh fest, als du mitgemacht hast. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Unternehmen weiterzuführen. Es geht ja auch um innere Veränderung, die so einen Schritt mit sich bringt. Es geht um die eigene Identität, vielleicht auch das Unternehmen mitzuprägen, neues Stück von Verantwortung. Lass uns das so wirklich mal Schritt für Schritt durchgehen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vor ähnlichen Herausforderungen steht, entweder in der Unternehmensnachfolge oder vielleicht auch in der Nachfolge einer bestimmten Rolle, die jemand anders hatte. Ja? Also selbst wenn man die Jugend- oder Gemeindeleitung übernimmt und in die Fußstapfen von jemandem tritt, der das 20 Jahre geprägt hat in einer Organisation oder einer Kirchengemeinde, ist das ja eine relativ ähnliche Aufgabenstellung. Du hast mal gesagt, dass Norbert irgendwann die Idee an seine Kinder herangetragen hat. Wer würde es denn machen? Wann war so für dich, gab es so einen Moment, wo du sagtest, yo, das ist mein Weg?
Diese Klarheit oder dieser Moment, der kam tatsächlich während meines Praxisprojekts und während Hills and Valleys. Also vorher war es so, okay, ich probiere mich mal aus. Also ich meine, du hattest es am Anfang gesagt, ich bin ins Unternehmen eingetreten, 2013, wenn man dann jetzt, ne, Hills and Valleys habe ich 2023 gemacht, also da liegen 10 Jahre dazwischen. In der Zeit habe ich viel gelernt. Natürlich habe ich viel gezeigt von mir, habe im Unternehmen, habe das Unternehmen kennengelernt in allen Bereichen und habe viel gemacht, habe mich bereits da mit Herausforderungen auch rumgeschlagen, wie, ja, ist Tochter vom Chef. Also das ist, glaube ich, der Klassiker, wenn man als Tochter in ein Familienunternehmen einsteigt, dass Mitarbeiter, die schon lange da waren, erstmal sagen, ja, jetzt kommt die Tochter vom Chef, was kann die mir sagen, was will die mir sagen und ja, also was kann die überhaupt? Und das ist so, also da hatte ich sehr lange mit zu tun, in unterschiedlichen Situationen, natürlich auch aufgrund dessen, dass ich, wie ich ja schon gesagt habe, fachfremd war. Da ist die Pflege eine ganz eigene Welt. Also welches Unternehmen ist das nicht, sage ich mal so, aber auch die Pflege ist eine ganz eigene Welt, zu sagen, ja, also die Theorie kann ich, aber wenn jemand von mir wissen will, wie er es konkret am Bett umsetzen muss in der Situation, weil mit Diagnosen hier und Schwierigkeiten beim Patienten da, dann wird es schwierig, dann steige ich aus und dann kann ich sagen, ich kann es dir nicht beantworten, ich kann dir keinen Tipp geben für die Umsetzung in die Praxis, ich kann es dir nur theoretisch sagen. Das sind ja alles Sachen, die sind vor Hills and Valleys auch aufgekommen und das sind Sachen gewesen, die mich halt immer wieder auch getriggert haben und haben zweifeln lassen, ob das wirklich richtig ist, was ich hier mache. Also ja, zweifeln auch an mir selbst. Also wer bin ich, dass ich einer Pflegefachkraft erkläre, wie sie ihren Job zu machen hat, weil ich es halt selber nicht gelernt habe. Diese Fragen hatte ich ganz, ganz häufig. Und da habe ich natürlich am Anfang immer auch Norbert dabei gehabt und der dann auch immer, wir waren im regen Austausch und er hat mir mal gesagt, so und so muss man das machen oder so und so kann man das machen. Also ich habe ganz, ganz viel theoretisches Wissen aufgesaugt an allen Ecken und Enden und habe mich nach und nach da reingearbeitet. Aber so dieser Knackpunkt, das waren im Prinzip waren es zwei Situationen oder zwei Sachen. Einerseits Hills and Valleys, wo ich meinen inneren Status wirklich gelernt habe zu erhöhen und zu sagen, ich habe die Kompetenz, ich habe vielleicht nicht die Erfahrung, aber ich weiß genau, worum es geht und das kann ich auch nachweisen, ja. Dann war eine Situation, es war immer so, dass und das weiß Norbert auch, da plaudere ich hier nicht aus dem Nähkästchen, Familienurlauber habe ich früher immer so erlebt, er ist telefonierenderweise hinter uns hergelaufen, wenn wir unterwegs waren, wenn wir was angeguckt haben und hat immer gesagt, ja, ich musste mit dem Büro telefonieren und die brauchten eine Info von mir und so weiter. Also war nicht durchgängig, aber es war sehr oft so, sehr häufig. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht. Und es war tatsächlich so, dass Norbert regelmäßig in diesen 10 Jahren, bis ich Hills and Valleys gemacht habe, immer auch aus seinem Urlaub mich angerufen hat, gefragt hat, ist alles in Ordnung, brauchst du irgendwas? So, und ich so, nee, ist alles in Ordnung. Wenn er dann zurückgekommen ist, dann ist er auch im Büro vorbeigekommen, hat mal geguckt, ist dann auch wieder gegangen und so weiter. Aber er brauchte das, es war auch sein Abnabelungsprozess. Und mein innerer Reichsparteitag war dann, als er einmal wirklich 2 Wochen Urlaub gemacht hat. Ich wusste, er war früher wieder zurück und er ist nicht ins Büro gekommen und er hat mich nicht angerufen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt hat auch mein Vater ein Stück weit gelernt, loszulassen. Und das war ja, so wie ich reingewachsen bin in das Ganze, musste er ja auch rauswachsen auf der anderen Seite. Und das ist schon ja, wer das Unternehmen 30 Jahre lang, also wir haben jetzt dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, geprägt hat, aufgebaut hat, das ist schon eine Sache, das ist hart, das ist ein echt harter Prozess. Ich glaube sogar noch mal härter, als da reinzuwachsen.
Mhm. Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Sehr, sehr spannend. Also zwei Punkte hast du gerade beschrieben, die ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen möchte. Zum einen war ich jetzt überrascht davon, dass erst bei Hills and Valleys, also 10 Jahre nach Eintritt ins Unternehmen, bei dir sich wirklich so dieser Impuls gefestigt hat, yo, ich kann und will das. So, also vorher eher so das als Ausprobieren. Ich meine, der Plan stand ja irgendwie so und du hast da auch so ein bisschen zu was Ja gesagt, aber dass da eigentlich erst durch diese innere Reife oder Reifung dann wirklich auch so dieses Commitment vielleicht gekommen ist oder das Standing gekommen ist, das auch durchzuziehen. Da würde mich natürlich interessieren, bevor wir zum zweiten Thema gehen, sich auch den Mitarbeitern gegenüber entsprechend zu verhalten. Was hat das ausgelöst? Also was waren sozusagen die notwendigen Schritte, die du innerlich gegangen bist, um diesen inneren Status auch auszuprägen? Wie hast du das gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann das, glaube ich, gar nicht wirklich beschreiben, aber ich versuche es einfach mal, weil ich habe ja auch, während ich jetzt in Valleys gemacht habe, weitergearbeitet. Das heißt, mein Team gerade hier in der Verwaltung hat hautnah miterlebt, wie ich von den Hills and Valleys Wochenenden zurückgekommen bin, wie ich ja plötzlich Dinge geändert habe, anders angegangen bin, anders kommuniziert habe, wie ich mich verändert habe, die dann auch wirklich gesagt haben, wow. Also Hut ab davor, auch dieses Commitment da reinzugehen und sich verändern zu lassen von Hills and Valleys. Ja, also weil das ist ja auch noch eine Sache, die ganz wichtig ist. Also wenn man so ein Leadership-Training macht und ich habe nicht nur ein Leadership-Training gemacht, ich habe mehrere schon gemacht, muss man ja auch sagen, du musst dich da committen, du musst sagen, hey, ich bin offen dafür, was sie mir hier zeigen, was sie mir anbieten. Und da bei Hills and Valleys einfach auch diesen sicheren Raum zu haben, Dinge anzusprechen, das habe ich sehr, sehr schätzen gelernt, an den Wochenenden, aber auch in den wöchentlichen Calls, dass man einfach Dinge durchsprechen kann mit dem Team, mit dem Teamcoach oder auch mit dem eigenen Coach und da einfach Dinge ansprechen kann, einen anderen Blickwinkel drauf bekommt und dadurch Sachen ausprobieren kann. Und sagen kann, hey, ich probiere es einfach mal so, weil ich habe den Impuls gekriegt von jemand anderem, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder auch gar nicht, aber der anders drauf guckt mit einer anderen Perspektive und dann sagt, probier es doch mal so. Ja.
Ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, so wir nennen das ja Seilschaft. Ja, das heißt also irgendwo ein Umfeld von anderen Leiterinnen und Leitern, die auch mit ihren Herausforderungen vielleicht zu tun haben, aber die im Grunde genommen nicht Teil deines Systems sind, ja, weil du bist ja in deinem Unternehmen mit deinem Vater und Geschwistern und ich sag mal Mitarbeitern und dann den Pflegefachkräften und allen hast du irgendwie zu tun, die sind ja alle irgendwie betroffen.
Ja.
Ja, das heißt also von deinen Entscheidungen und von dem, was dich jetzt gerade so bewegt, ja, und das zu teilen, also auch deine Herausforderungen, Ängste, Sorgen mit denen zu teilen, hat ja sofort Auswirkungen auch auf deren Arbeitsverhältnis oder auf bestimmte Zusammenhänge, die da laufen. Insofern scheuen sich natürlich viele, das dann auch im Unternehmen sich da verletzlich zu machen oder auch in der Gemeinde, in einem anderen Kontext sich verletzlich zu machen. Und es braucht ein Umfeld, ein stärkendes, ermutigendes, sicheres Umfeld außerhalb von dem eigenen System, um Dinge einfach auch mal ganz offen reflektieren zu können, mal raushauen zu können, vielleicht auch mal seinen Frust so von der Seele reden zu können. Und gerade wenn dann vielleicht auch noch ein paar Personen dabei sind, die aufgrund ihrer Qualifikation als Coaches oder mit ihrer Erfahrung auch für solche Veränderungsprozesse durch diesen Prozess durch begleiten, und du dich darauf einlässt, hast du natürlich perfekte Voraussetzungen, auch in diesem Change da durchzugehen. Jetzt möchte ich schon noch mal ein bisschen zurückspulen. Wir sind jetzt ja schon bei der Lösung gewesen, ja, aber irgendwo hast du ja auch 10 Jahre lang geliebäugelt, sage ich mal, mit diesem Thema. Du hättest ja auch einfach nach 2, 3 Jahren sagen können, nee, das wird nichts für mich. Irgendwas hat dich ja an der Aufgabe gereizt und gleichzeitig hattest du vor irgendetwas auch besonders großen Respekt. Magst du diese Spannung, das, was dich gereizt hat und das, wovor du Respekt hattest, noch mal ein bisschen ausführen? Was brauchte da diese Klärung für dich?
Also zugetraut habe ich es mir. Das war ganz klar. Also ich meine, wenn ich mir das nicht zugetraut hätte, dann hätte ich das Ganze auch gar nicht machen müssen eigentlich.
Auch schon von Anfang an, also
genau,
auch während dieser 10 Jahre.
Ja. Wir hatten es ja vorhin von der Familie. Also ich bin Familienmensch und natürlich auch einer der Hauptgründe war, jetzt hat mein Vater das Unternehmen aufgebaut, jetzt geht er in Rente. Wäre schade. Erstmal natürlich dieses Gefühl, hey, es ist schade, so ein tolles Unternehmen, was hier jetzt sich einen Namen gemacht hat in Darmstadt, das einfach irgendwem zu verkaufen. So. Oder im Zweifelsfall dicht zu machen. Ja, so. Und das war so einerseits auch das Verantwortungsgefühl, was ich empfunden habe. Und ich habe das die erste Zeit hauptsächlich auch tatsächlich als Verantwortung gesehen oder dass ich dazu Ja gesagt habe und dass ich, es ist so flapsig formuliert, aber dass ich da jetzt durch muss. So. Und mein Vater hat mir das auch immer gesagt, Dörte, wenn es nicht geht, dann geht es nicht und dann verkaufen wir das Unternehmen. Und das war, glaube ich, auch so eine Sache, wo er mir die Freiheit gegeben hat, das auszuprobieren und mich zu committen und zu sagen, okay, er war ja auch die ganze Zeit noch da. Also wir haben es gemeinsam gemacht. Ja, er ist der Inhaber und der Geschäftsführer. Das heißt, am Anfang, er hat entschieden, was wir machen. Ich habe ein bisschen mitgemacht und so weiter. Und er hat aber immer wieder gesagt, wenn das nichts für dich ist, dann machen wir es zu. Dann verkaufen wir es, dann gucken wir nochmal weiter. Dann, ja, also so, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt verbiegen. Ich habe jetzt einmal Ja dazu gesagt und dann ist das so. Ich glaube, für mein Umfeld sah das zum Teil auch ein bisschen anders aus, dass die auch gesagt haben, meine Güte, was macht sie denn da? Also wie lange will sie das denn noch aushalten? Weil natürlich auch ja die Beziehungsebene da schon auch eine große Rolle gespielt hat zwischen Vater und Tochter, zu sagen, okay, ich möchte ihn nicht verletzen, es ist sein Lebenswerk, aber ich sehe das anders. Und ja, also das war auf jeden Fall am Anfang schon dieses, ich möchte die Verantwortung dafür übernehmen, dass dieses Familienunternehmen weitergeführt wird. Und dann kam halt irgendwann auch dadurch, dass er sagte, du bist völlig frei in der Entscheidung, kam halt wirklich auch die Entscheidung zu sagen, ja, ich will das wirklich. Das ist nicht nur, ich mache was Gutes für meinen Vater oder für wen auch immer, ja, weil man das so macht als Tochter. Nee.
Es klingt danach, als wenn du doch größtmögliche Freiheit hattest, diese Entscheidung auch wirklich aus freien Stücken treffen zu können und jetzt nicht zwangsverpflichtet wurdest sozusagen. Ja. Gleichzeitig gibt es natürlich gerade in Bezug auf Beziehungen, familiäre Verflechtungen sozusagen ja auch immer Spannungsfelder, die einfach ganz normal sind. So. Wie würdest du sagen, hat sich eure Beziehung als Vater und Tochter durch den beruflichen Übergang nochmal verändert?
Also wir haben aufgrund unserer Zusammenarbeit auch beide einen Persönlichkeitstest gemacht und haben festgestellt, dass wir von dem Persönlichkeitstest, den wir gemacht haben, komplett konträr zueinander sind. Ja, er der Innovative, nachts um 3 kannst du ihn anrufen, der hat sofort Ideen, Visionen. Also wie oft wir diese Situation hatten auch, dass er morgens um 8 ins Büro gekommen ist, sagte, ich habe mir da was überlegt. Und ich so, guten Morgen erstmal, können wir erstmal langsam in den Tag starten. Also wir mussten beide lernen, mit der Geschwindigkeit und dem Tempo des anderen klarzukommen. Also das, was er an Power, an Ideen, wenn man irgendetwas überlegt hat, schon auf die Straße gebracht hat und direkt auch umsetzen wollte, während ich dann gesagt habe, okay, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten, dann kann ich mir eine Entscheidung ja irgendwie zurechtlegen. Und aber wir machen das jetzt nicht nur, weil ich heute Morgen beim Kaffee darüber nachgedacht habe und das toll fand, die Idee. Ja, also da braucht es ein bisschen mehr Substanz. Also diese Reibung hatten wir auf jeden Fall und wir haben aber gelernt, damit umzugehen, den anderen dann auch da, also mit seinen Bedürfnissen stehen zu lassen, beziehungsweise diese Bedürfnisse wahrzunehmen und zu sagen, ja, und das auch zu kommunizieren und zu sagen, ja, ich weiß, du brauchst jetzt gerade was anderes, aber mir ist das jetzt wichtig, ich würde jetzt erstmal gerne das und das noch abklären und dann können wir darüber weiter sprechen. Das war herausfordernd, aber hat sich gelohnt, nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch privat, dass wir gut miteinander einen guten Umgang gefunden haben.
Würdest du heute sagen, dass du neben dem Unternehmen auch ein großes Stück Identität von deinem Vater übernommen hast oder hast du selber ganz neue Identität im Unternehmen prägen können?
Ich glaube, es ist beides. Ja, ich habe viel oder einiges auch von ihm übernommen, gerade auch aufgrund dessen, dass ich, und da ist es wieder das Wort, dass ich fachfremd bin. Also diese Identität, die er geprägt hat, ist ja aufgrund seiner fachlichen Qualifikation als Krankenpfleger auch entstanden mit, das macht man so, das macht man so. Also das haben wir ganz, ganz oft gehört, jahrelang bei der Planung, bei der, wenn wir die Kunden aufnehmen. Ja, also dass er ein ziemlich genaues Bild von der Versorgung vor Ort im Kopf hatte, die wir ja dann auch am Ende des Monats auch abgerechnet haben. Also das, was er sich vorgestellt hat, dass wir das so übernommen haben. Und mittlerweile, es gibt einen Wandel, so dass wir sagen, da kommt ein bisschen mehr auch aufgrund der öffentlichen Diskussion in Kürzungen in der Pflegebranche und so weiter, was jetzt gerade wieder aktuell ist, sind die Betriebe alle verpflichtet, sehr viel mehr auf Wirtschaftlichkeit zu achten, als das, wie er gucken musste damals, als er es vor 30 Jahren aufgebaut hat, das Unternehmen. Und auch die letzten Jahre, also bis vor Corona, würde ich sagen. Also seit Corona gibt es da einen Wandel auf jeden Fall. Dass die Betriebe, also viele Betriebe machen zu, gerade auch hier in Darmstadt, viele ambulante Dienste. Auf der anderen Seite kommen auch viele neue nach. Also es ist schon Bewegung im Markt, aber so wie man es damals geführt hat, geht es nicht mehr, das Unternehmen. Und das ist auch etwas, was er anerkennt, wo er sagt, hey, das ist super, dass du das in der Hand hast. So, was ich vorhin gesagt habe, diese Verhandlungen, Vergütungsvereinbarung und so weiter, dass ich mit dem Verband regelmäßig in Kontakt stehe, im Austausch und sage, Leute, wir brauchen das Geld, anders geht es nicht. Wo er sagt, das ist gut, dass ich da hinterher bin, dass ich da das Augenmerk drauf habe, weil die Arbeit einfach entlohnt werden muss und auch fair entlohnt werden muss. Und er hat das eher so nebenbei mitgemacht damals.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Es ist ja nichts so beständig wie die Veränderung. Und damit schlagen wir so ein bisschen auch die Brücke zu einem zweiten Aspekt, den du vorhin schon so angeteased hast. Ich sag mal, in so einem Nachfolgeprozess und generell auch in so einem Übergabeprozess, der jetzt ja einige Jahre stattgefunden hat, sind unheimlich viele Veränderungen dran gekoppelt, sage ich mal. Sowohl für euch, für dich vom Prozess her innerlich, für deinen Vater natürlich als den, der auch ein Stück loslässt, aber natürlich auch für alle anderen, die im Unternehmen beschäftigt sind, also für die Mitarbeitenden. Und da würde ich schon gerne auch nochmal so ein bisschen fachlich vom Schwerpunkt her gemeinsam draufschauen. Wir haben aber Hills and Valleys schon uns auch sehr intensiv mit Veränderungsprozessen, mit Change-Kurve und so weiter beschäftigt. Konntest du davon etwas anwenden und magst du das mal so ein bisschen reflektieren? Was hat dir da geholfen, aus diesem Wissen über wie Change funktioniert, auch für eure Situation, was die Führung der Mitarbeitenden angeht?
Also durch das Kennenlernen von dem Tool oder von dem Veränderungsprozess, was so die einzelnen Schritte da drin sind oder sein können, kann ich manche Situationen mit den Mitarbeitern besser einschätzen und da nochmal genauer drauf eingehen. Also ja, das ganz große Thema ist so diese Verneinung, wenn eine Veränderung ansteht, dieses Verweigern von, nö, mache ich nicht, haben wir doch schon immer so gemacht, haben wir jetzt auch weiter so. Und da einfach Geduld zu entwickeln oder Geduld zu haben und trotzdem eine Klarheit auch zu haben, zu sagen, ja, wir haben schon immer so gemacht, aber es geht jetzt nicht mehr. Dinge ändern sich, ja, Digitalisierung schreitet voran. Schön, dass du mit Zettel und Stift noch arbeiten möchtest, aber das andere ist gefordert, ja. Also wir werden immer digitaler, auch wenn die Pflegebranche noch nicht so ganz so angekommen ist, zumindest im ambulanten Bereich. Ja, aber so, und die Leute da mitzunehmen, Ängsten zu begegnen, Bedürfnissen zu begegnen und sie auch wahrzunehmen und wertzuschätzen da drin und trotzdem zu sagen, ich sehe dich, ich kann dich verstehen, lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen, weil so geht es nicht mehr. Ja, was bist du bereit?
Ich glaube, es ist ein riesen Gamechanger, einfach eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Typischerweise sind wir ja auf der Sachebene. Ja, du hast vorhin die Formulierung so, ja, jetzt kommt die Tochter vom Chef. Was will die uns denn sagen? So, und jetzt kann man das auf der Sachebene natürlich ausdiskutieren. Ja, aber ich habe doch die Kompetenz, aber du bist ja die Tochter vom Chef, keine Ahnung, ist sich da irgendwie am Streiten und alle fühlen sich irgendwie doof dabei. So, ja, wenn man es aber auf der anderen Ebene mal sich anschaut und eigentlich, dass diese Verweigerungshaltung ist und die Ablehnung und fällt auch immer noch so ein gewisses Schockgefühl, dass jetzt irgendwas anders ist als vorher, ich fühle mich damit ganz unwohl, dann gebe ich dem halt unreif Raum über solche Äußerungen, die aber auf der Sachebene gar nicht entschieden werden können, sondern eher auf einer emotionalen Ebene. Und damit Würdigung mit Bindungsaufbau zu beginnen und zu sagen, ich nehme dich wahr als Person, die jetzt gerade gebeutelt ist von dieser unmöglichen Veränderung, die sich dadurch irgendwie ergibt. Ja, was brauchst du denn jetzt gerade? Was sind die Bedürfnisse, die dahinter stehen an Sicherheit vielleicht oder so? Und auch das fällt ein Stück zu feiern, zu sagen, ne, die Verweigerung ist doch der erste Schritt für Veränderung. Und wenn jemand schon beim ersten Schritt angefangen hat, ist doch schon mal super. Auch wenn es erstmal sich doof anfühlt, aber das positiv zu bewerten, ändert, glaube ich, ganz viel in der Führung. Und wir haben das ganz oft ja auch im Gemeindekontext oder in anderen Bereichen. Das ist ja nicht nur in der Unternehmensnachfolge so. Also immer dann, wenn Menschen sich weigern, in die Veränderung einzusteigen, ist es eigentlich ein super Zeichen dafür, dass was in Bewegung kommt. Und wir missdeuten das aber ein Stück als was ganz Negatives und versuchen das zu vermeiden. Und damit ja torpedieren wir eigentlich diesen Veränderungsprozess, der eigentlich nur weitergeführt werden müsste. Wie ist es dir denn gelungen, gerade auch durch diese Fachfremdigkeit oder weiß nicht, wie du das nennen möchtest, weil du jetzt neu warst am Unternehmen und noch gar nicht so viel wusstest und kanntest und so, wie hast du da Verbindungen aufgenommen zu den Mitarbeitenden? Wie hast du Beziehungen geknüpft und gepflegt und ausgebaut?
Also ich habe viel zugehört. Ich war in den Gesprächen mit dabei, die geführt worden sind über die Fachlichkeit, habe halt zugehört und habe einfach nach und nach ja Fragen gestellt, habe, ja, ich will nicht sagen Dinge hinterfragt, aber mit meinen benötigten Fakten, die ich brauche von meiner Persönlichkeit her, einfach unterlegt und hinterlegt und ja, bin mit den Mitarbeitern Runde gefahren, damit ich weiß, was sie draußen machen. Ja, habe Gesichter zu den Nahen, wie ich am Telefon hatte von den Kunden, habe die kennengelernt, habe Anteil genommen an deren Arbeit. So, ich glaube, das ist das, was man so kann man es am besten umschreiben. Hab den Mitarbeiter in seiner Arbeit wahrgenommen, kennengelernt und dadurch ergibt sich dann ganz viel, wenn man Interesse am anderen zeigt. Dann werden Dinge erzählt und dann ist man ganz schnell dabei, dass man akzeptiert wird. Also, das ist zumindest meine Erfahrung.
Wie lange hat der Prozess gedauert, bis du den Eindruck hattest, jetzt bin ich da auch tatsächlich ein Stück angekommen im Team?
Also im Team war ich relativ schnell, weil Mitarbeiter in der Pflege sind in der Regel offen und sind hilfsbereit, sind interessiert am anderen, ja, mögen Gemeinschaft, mögen dieses soziale Umfeld. Also das ist ja, davon lebt ja auch die Pflegebranche. Mein Vater hat mal den Satz geprägt, man muss Menschen mögen in der Pflege. Also wenn man keine Menschen mag, dann ist man irgendwie auch ein bisschen in dem Beruf falsch. Also im Team selbst drin war ich relativ schnell, aber es hat gedauert, bis sie sich haben was von mir sagen lassen und natürlich auch, also da kommt natürlich dann auch die Sache dazu, wie sehr habe ich mich selber berechtigt, ihnen etwas zu sagen. Und das war das Hauptlearning. Also, dass ich gesagt habe oder in den Gesprächen mit meinem Vater oder auch mit anderen Personen, die in der Leitungsebene waren, zu dem Zeitpunkt noch, die gesagt haben, Leute, sag was. Sag das, weil das, was du hier uns gerade erzählst, das ist genau richtig. Also du kannst das sagen. Also du weißt es, du hast die Kompetenz so, aber dass ich mir selber die Berechtigung auch gebe, jemanden etwas zu sagen und darauf zu bestehen, dass etwas so gemacht wird, wie ich es will, das hat eine Weile gedauert. Und wann das umgeschwungen ist, also auf jeden Fall vor Hills & Valleys, das ist jetzt nicht erst in den letzten 2 Jahren passiert, aber es war mit Anstrengungen, mit Kraft verbunden. Vor Hills & Valleys. Jetzt ist es einfacher.
Sprechen wir über Wochen, Monate oder Jahre?
Also es ist schon Jahre vorher passiert. Also ich würde es mal verorten vor Corona.
Genau, aber die Zeit von 2013 bis, ne, 2020 oder so, das waren ja Jahre.
Ja,
bis
ja.
Sowohl innerlich das Standing hattest, dir die Berechtigung gegeben hast, als auch die Verbindung zum gesamten Team. Ja, das ist ja schrittweise mit einem nach dem anderen sozusagen dann auch gebaut ist. Ja, und wenn man einfach mal von 3-5 Jahren ausgeht, ist das, glaube ich, eine Perspektive, die viele, wenn sie in etwas reinwachsen wollen, unterschätzen, weil vielleicht die Erwartung ist, das müsste ja in 3 bis 5 Monaten und bei so ungeduldigen Geistern wie mir in 3 bis 5 Wochen oder am liebsten 3 bis 5 Tagen erledigt sein, ja. Aber zu wissen, Moment mal, das kann eigentlich gar nicht so viel schneller funktionieren. Also so ein lang geführtes Unternehmen, wenn ich das übernehmen möchte und da reinwachsen will, dann braucht es einfach auch diese Geduld, ja. Und es braucht einfach auch diese Zeit und diesen Vorlauf, den ich mir auch ein Stück geben muss, weil ich sonst natürlich immer wieder enttäuscht werde. Gerade weil ja auch nicht mal alles perfekt läuft. Und das wäre auch nochmal eine Frage an dich. Gab es denn in diesem ganzen Übergang auch Fehler, die du gemacht hast, aus denen andere lernen könnten? Was würdest du im Rückblick heute ganz anders machen, als du es getan hast? Was waren so deine Erkenntnisse?
Es ist schwierig zu beantworten, auf jeden Fall die Frage. Die Themen sind ja alle so eng auch miteinander verknüpft. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dieses mir selber die Berechtigung zu geben, zum Beispiel Dinge anzusprechen, Dinge einzufordern. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir jetzt in der Rückschau wünschen würde, was ich mir schneller zugetraut hätte, gerne, um vielleicht auch dadurch schneller aus dieser Tochter vom Chef-Ecke rauszukommen und zu sagen, nee, ich habe eine eigene Meinung und das auch zu zeigen. Da müsste ich tatsächlich besser oder länger drüber nachdenken über die Frage. Damit hast du mich jetzt kalt erwischt.
Ja, wir können es dafür ein bisschen praktisch machen, ja. Wenn also jemand selber gerade vor einer Übernahme steht, ja, gibt es so kleine Schritte oder Übungen, die jemand machen kann, ganz praktisch, um es einfach zu erleichtern. Ja, also was waren vielleicht auch so die Übungen oder die Ansatzpunkte oder die Gespräche, die dich unterstützt haben dabei, da innerlich reifen zu können?
Ja, was vielleicht ein Punkt wäre, sich selber so wichtig nehmen, dass man sagt, hey, ich brauche hier Unterstützung von außen. Also sprich ein Coaching zum Beispiel, ja. Also ich hatte, bevor ich bei Hills & Valleys eingestiegen bin, hatte ich hier im beruflichen Kontext ein Coaching, was mir enorm geholfen hat, wo wir wirklich beruflich einfach Situationen durchgesprochen haben. Und was ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, hätte ich auch bei Hills & Valleys nicht so eine krasse Veränderung machen können, weil ich einfach dann nicht bereit gewesen wäre, auch mit der Unterstützung, die man da hat und so weiter. Also das Coaching hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Und ich denke, wenn man ein Unternehmen, gerade ein Familienunternehmen, übernimmt von seinen Eltern, ist es, glaube ich, also sehr, sehr wichtig, wenn man professionelle Begleitung und Unterstützung hat durch diese Zeit, gerade weil, wenn es im Familienkontext ist, da müssen andere Sachen auch aufgearbeitet werden. Da muss familiär auch was aufgearbeitet werden. Also da geht ganz viel um Beziehungsebene. Als wenn ich einfach nur irgendwie, keine Ahnung, das Unternehmen auf der anderen Straßenseite kaufe und sage, ja, das gefällt mir und das kann ich mir vorstellen und das möchte ich jetzt leiten. Da im Familienkontext sind da ganz viele Emotionen unterwegs. Und das professionell begleitet zu bekommen, das hätte ich früher machen sollen.
Ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, dass man die Familie auch ein Stück mitnimmt dann und all das, was man eben auch die Jahre davor in seiner Kindheit, Jugendzeit und so miteinander erlebt hat, dass man das ja nicht ausklammern kann, nur wenn man jetzt beruflich vielleicht miteinander zu tun hat, sondern diese Beziehungsebene, die wirkt natürlich nach wie vor. Und du hast eben auch gesagt, ja, sich wirklich auch frei zu fühlen, sich Unterstützung zu holen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich eher ein Zeichen von Stärke, zu sagen, ich mache das nicht allein, sondern ich hole mir extern jemanden, der draufschaut, professionelle Unterstützung, aber eben auch dieses Umfeld, diese Seilschaft, in welchem Kontext auch immer, die jetzt gegeben ist, um da nicht alleine dann durchzugehen, ja, und sich dann nicht damit schlecht zu fühlen. Gibt's noch so Übungen oder kleine Trainingsschritte, Praktiken aus dem Training, an denen du dich erinnerst, die dir gut getan haben, die du auch heute noch mit in deinen Alltag übernimmst, wo du bei Herausforderungen darauf zurückgreifen kannst, so kleine Tools, die du verraten magst?
Es passiert ganz viel unbewusst. Also ich wüsste jetzt, es sind mir Dinge, also so wie zum Beispiel der Veränderungsprozess, den wahrzunehmen und ein Stück weit zu begleiten, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, mittlerweile zu gucken, okay, was ist das dahinterliegende Bedürfnis? Warum kommt derjenige jetzt mit einem Problem? Und wie befähige ich ihn, dass er in Zukunft nicht mehr kommt? Ja, unter Umständen. Also ja, solche Sachen. Ja, also das ist der Veränderungsprozess, ist jeden Tag an der Tagesordnung.
Jetzt haben wir ja eine trainierende Grundhaltung auch miteinander erarbeitet. Deswegen noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtest du als nächstes für dich ganz persönlich trainieren und warum?
Also ich würde es mal damit formulieren, ein bisschen mehr Spontanität in meinen Arbeitsalltag reinzukriegen um nicht immer erst mich auf Zahlen, Daten, Fakten zurückzuziehen und zu sagen, auf dessen Grundlage muss ich eine Entscheidung treffen. Heißt nicht unbedingt, dass ich risikofreudiger wäre, aber ein bisschen schneller in meinen Entscheidungen.
Ja, sehr, sehr spannend. Liebe Dörte, vielen, vielen Dank für deine offenen Antworten und dass du uns auch so persönlich hast an deinem Weg teilhaben lassen. Alles Gute für dich, Gottes Segen, für die Familie, für den Pflegedienst und für alles, was noch vor dir liegt.
Danke, Thomas. Dir auch alles Gute und deiner Familie.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!